systemrelevant. Fakten für eine demokratische und nachhaltige Wirtschaft.
Heute ist Freitag, der 10. Juli 2026. Willkommen zur 305. Ausgabe von Systemrelevant.
Mein Name ist Marco Herak und heute wird es um das iberische Modell gehen. Was das ist, wird uns Tom Bauermann gleich erläutern. Hallo Tom, ich grüße dich.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Du bist Referatsleiter für Makroökonomie der sozial-ökologischen Transformation am IMK, also dem Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung an der Hans-Böckler-Stiftung und ebenfalls mit dabei Sebastian Dolin. Hallo Sebastian.
Hallo.
Du bist der Direktor eben jenem Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung bei der Hans-Böckler-Stiftung. Und an unsere Hörerinnen und Hörer vorweg, wie immer der Hinweis, dass ihr uns erreichen könnt per E-Mail an systemrelevant@böckler.de. Also Hinweise, Korrekturen, Unmut und Anregungen dorthin. In den Shownotes findet ihr die Liste der sozialen Netzwerke sowie unsere weiteren Podcasts. Derer haben wir zwei und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert und somit keine Folge verpasst. Das iberische Modell, ich habe es schon genannt. Tom, was ist denn das iberische Modell? Worum geht's denn da? Ich vermute mal um den Strommarkt.
Genau, das iberische Modell oder den iberischen Mechanismus würde ich gleich erläutern. Ich würde dafür, damit wir das ein bisschen besser verstehen, würde ich so ein bisschen mal die Details über den Strommarkt erläutern, bevor ich auf den iberischen Mechanismus eingehe. Dafür würde ich zunächst erstmal über den Stromgroßhandel sprechen. An der Strompreisbörse werden die Strompreise und Mengen für den Stromgroßhandel des nächsten Tages gehandelt. Das ist so im Grunde genommen die Börse, an der kurzfristige Preise verhandelt werden. Diese Börse ist eine der wichtigsten Institutionen, um die Strompreise festzulegen. Hier handeln die großen Energieproduzenten und die großen Energiekonsumenten, wie beispielsweise die energieintensive Industrie. Die versorgt sich über diese Strompreisbörse, der ihr Headmarkt genannt, mit dem Strom für den nächsten Tag. Und hier ist es im Grunde genommen so, dass das Stromangebot, also das, was die Energieproduzenten bereitstellen, dafür kommen zunächst zur Deckung der Stromnachfrage, kommen zunächst die Erzeugungsanlagen mit den niedrigsten Kosten für die Strombereitstellung zum Einsatz. Und danach kommen die Erzeugungsanlagen zum Einsatz mit den höheren Kosten. Na, das ist, kennen vielleicht einige. Das ist die sogenannte Merit Order. Jetzt ist es so, das letzte Kraftwerk, das gebraucht wird, um die Stromnachfrage zu bedienen, das setzt den Strompreis. Na, und das setzt den Preis nicht idealerweise nicht willkürlich, sondern das orientiert sich im Grunde genommen an den Bereitstellungskosten für den Strom. Na, und die günstigsten Kraftwerke oder die günstigen Kraftwerke, das sind erneuerbare, die haben relativ niedrige Bereitstellungskosten, weil der Wind oder die Sonne, die kosten ja im Grunde genommen die Betreiber nichts. Bei den Fossilen, da ist es anders. Das Erdgas, was wir fördern müssen, oder die Braunkohle oder die Steinkohle, die wir aus der Erde holen müssen, die haben Kosten und deswegen sind die tendenziell teurer. So, der Vorteil ist jetzt für die Erneuerbaren oder für die Braunkohle, dass wenn Erdgas im Grunde genommen den Preis setzt, da ist der Preis relativ hoch, dann ist quasi der Preis, der gesetzt wird an der Strompreisbörse, höher als das, was als die Kosten, die sie haben für die Strombereitstellung. Ne? Also sie machen im Grunde genommen Gewinn. Das Problem ist jetzt aber folgendes: Wenn die Bereitstellungskosten für das preissetzende Kraftwerk steigen, also für Erdgas, dann steigen natürlich auch die Preise an der Strompreisbörse. Das konnten wir jetzt im Extremfall, konnten wir es 2022 und 2023 sehen, wo im Grunde genommen aufgrund der enorm hohen Erdgaspreise die Preise an der Strompreisbörse auch enorm nach oben gegangen sind. Also konnten wir Preise von über 600, teilweise von über 800 Euro pro Megawattstunde Strom betrachten, was wiederum auf die hohen Gaspreise zurückzuführen ist. Das heißt im Grunde genommen, wenn die Erdgaspreise steigen, kann das auf den Strommarkt durchschlagen. Jetzt komme ich auf das iberische Modell. Der iberische Mechanismus sagte, der verhindert im Grunde genommen das Überspringen vom Gasmarkt auf den Strommarkt. Wie funktioniert das? Grob gesagt, der Mechanismus funktioniert wie folgt. Für Gas, das zur Verstromung vorgesehen ist, wird eine Art Preisdeckel gesetzt. Das heißt im Grunde genommen, das Gas wird nicht zum Marktpreis verstromt, sondern das Gas wird für einen niedrigeren Preis verstromt. Das wiederum hat den Effekt, dass die Gaskraftwerksbetreiber den Strom günstiger bereitstellen können als zu Marktpreisen für Gas und dementsprechend aufgrund des iberischen Modells, also aufgrund des Preisdeckels, die Preise an der Strompreisbörse ebenfalls sinken. Niedriger sind, als wenn die Erdgaskraftwerksbetreiber den Strom für die Marktpreise des Erdgases verstromen würden. Die Folge ist also im Grunde genommen, durch den iberischen Mechanismus wird eine Art Preisdeckel auf das zu verstromende Gas gesetzt. Dementsprechend sinken die Preise an der Strompreisbörse. Jetzt hätten die Gaskraftwerksbetreiber einen gewissen Verlust, wenn sie im Grunde genommen das Gas am Markt einkaufen, aber günstiger, also wegen des Deckels günstiger verstromen müssten. Das wird im Grunde genommen aufgefangen dadurch, dass es eine Umlage gibt für die Stromverbraucher, die im Grunde genommen den Strom auch in der Strompreisbörse einkaufen. Die Umlage ist aber relativ klein, sodass quasi die Ersparnis der Verbraucher nicht aufgewogen wird. Also das heißt, die Ersparnis ist immer noch da. Und bärisches Modell heißt es deswegen, weil dieser Mechanismus 2022 und 2023 von der Iberischen Halbinsel, genauer gesagt von Spanien und Portugal, mit großem Erfolg eingesetzt wurde, während die Strompreise in den anderen europäischen Ländern ziemlich abgeschossen sind, blieben die Strompreise in den beiden Ländern, also Portugal und Spanien, sehr, sehr niedrig.
Das Ganze hat eine gewisse Dringlichkeit jetzt nochmal in der Diskussion entwickelt, also 2022 mit Russlands Angriff auf die Ukraine, da hatten wir das ja schon mal. Jetzt hatten wir dieses Jahr den Krieg USA gegen Iran oder Iran gegen USA und Iran gegen die Golfstaaten. Und da haben wir jetzt wieder ähnliche Phänomene gesehen, wo wir halt sagen, naja, also da müsste man doch mal über die Gestaltung des Strommarktes nachdenken, ob das so sinnvoll ist, zumindest im Sinne für die Verbraucherinnen und Verbraucher, ne?
Ja, genau. Also wir haben ja gesehen, dass die Energiepreise wieder gestiegen sind. Anders als bei der russischen Ukraine-Invasion sind allerdings die Gaspreise nicht ganz so stark nach oben geschossen. Wir kriegen inzwischen schon ein bisschen...
Leere Gaslager sind mit den noch niedrigeren Strompreisen einhergegangen. Deswegen habe ich gerade so.
Naja, also sagen wir so, der Gaspreis hat sich verdoppelt und bei der Ukraine-Invasion war das ein Vielfaches. Also wir hatten zur Jahreswende etwas über 25 Euro pro Megawattstunde Gas in Europa. Und der ist auf kurzzeitig auf 60 gesprungen und hatte sich dann jetzt etwas normalisiert Richtung 40. Das ist alles auch wieder auf die Strompreise am Großhandel durchgeschlagen. Und jetzt hatten wir ja gedacht, es gäbe vielleicht einen Waffenstillstand, der auch ein bisschen länger hält. Mhm. Ich glaube, 60 Tage war ursprünglich vorgesehen. Und jetzt, die letzten Tage vor der Aufnahme, wir wissen natürlich nicht, ob das so bleibt, hat es wieder kriegerische Auseinandersetzungen zwischen den USA und dem Iran gegeben. Und damit sind auch die Gaspreise wieder in die Höhe geschossen. Denn ein Problem ist, dass eben LNG sehr stark auch aus dieser Region kommt. Europa kauft noch relativ wenig LNG aus der Region, aber der Weltmarktpreis ist eben ein Marktpreis und man kann so einen Tanker eben auch umlenken. Und das heißt, wenn da eine Angebotsverknappung stattfindet, dann steigt auch irgendwie der Preis in Europa. Und das ist das Problem, was wir jetzt sehen, weil die Märkte jetzt wieder befürchten, dass eben entweder LNG nicht produziert werden kann oder nicht geliefert werden kann aus dem Mittleren Osten. Und deshalb steigt der Preis. Und das macht es wieder relevant zu gucken, wie kann man verhindern, dass dieser Gaspreisanstieg sich auf die Strompreise durchschlägt, wie beim letzten Mal.
Und dann wäre das iberische Modell dann die Lösung.
Wir glauben, dass das eine mögliche Lösung wäre. Ich glaube, wir werden gleich von Tom auch noch hören, warum andere Leute da ein bisschen skeptischer sind und wo manche da ein Problem sehen. Es gibt Gutachten, die auch in der Bundesregierung zirkulieren, von anderen Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen, die eben sagen, das ist des Teufels, weil man greift in die Märkte ein. Das ist eigentlich das Hauptargument, was immer erstmal kommt. Und dann wird es ein bisschen runtergebrochen. Wird manchmal gesagt, ja, das erhöht dann den Gasverbrauch und im Grunde macht es die Sache noch viel schlimmer. Wobei ich glaube, dass das eben nicht stimmt. Und Tom wird da, glaube ich, gleich noch mehr zu erzählen.
Also das war tatsächlich das Hauptargument, was ich immer wieder gehört habe, wenn ich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler über dieses Thema geredet habe. Da haben die dann einfach gesagt, ja, das ist doch der perfekte Markt, den wir jetzt haben. Mhm. Mehr perfekter geht ein Markt nicht. Würdest du dem zustimmen?
Perfekter Markt hat eben das Problem, eine Sache noch, das ist auch ein Ding, was immer im Studium vernachlässigt wird, eben ein perfekter Markt, wenn er groß genug ist, hat Makroauswirkungen und Verteilungsauswirkungen. Der Gas- und Strompreis, gerade der Strompreis, ist eben makroökonomisch so wichtig, dass man sich dann überlegen muss, ob vielleicht diese Makroauswirkungen das wert sind, dass das so ein schöner, perfekter Lehrbuchmarkt ist, wenn es das denn wäre. Und was Tom ja eben erzählt hat, wenn der Preis steigt für das Gas, dann haben halt alle, die ein Braunkohlekraftwerk, ein Kernkraftwerk oder was auch immer haben oder Solarzellen auf dem Dach, die haben einfach Windfall Profits. Also die haben extra Gewinne, die sie eigentlich nicht brauchen, mit denen sie meistens auch nicht gerechnet haben. Und da sagen die Leute, die Märkte gut finden, naja, vielleicht haben sie doch damit gerechnet und würden investieren, wenn das jetzt nicht da wäre, wenn diese Gewinne nicht auftauchen würden. Aber da wird einfach Leuten, die jetzt keine Stromproduktion betreiben, denen wird was weggenommen und die, die Stromproduktion betreiben, bekommen das. Und das hat Folgen für den Rest der Wirtschaft.
Energie ist so gut wie in allen Gütern drin. Das heißt, wenn wir dort im Grunde genommen Preissteigerungen haben, hat das eine hochinflationäre Wirkung, was natürlich dann auf die Verbraucherpreise umschlägt, auf die Produktionskosten und dementsprechend Produktionskosten zum Beispiel oder Produktion auch lahmlegen kann oder weit drosseln kann. Deswegen ist es meines Erachtens ein recht eleganter Mechanismus, den wir dort haben. Ich finde ehrlicherweise, dass der noch gar nicht mal so marktinkonform ist, weil wir im Grunde genommen eigentlich den Markt in seinen Grundzügen im Grunde genommen beibehalten. Wir sagen im Grunde genommen bloß, wir deckeln den Preis. Wir haben vorgeschlagen, wie das damals bei Spanien und Portugal der Fall war, dass wir den Gaspreis, der zur Verstromung vorgesehen ist, auf 40 Euro pro Megawattstunde drosseln oder deckeln. Und dadurch haben wir im Grunde genommen den Effekt, dass die Strompreise sinken und dementsprechend diese Übergewinne oder Zufallsgewinne oder Windfall Profits, dass die im Grunde genommen nicht realisiert werden können und dementsprechend quasi den Verbrauchern an der Stelle auch nichts weggenommen wird, was quasi durch die Energiepreiskrise verursacht wurde. Wir glauben auch, das hätte eigentlich eine positive makroökonomische Wirkung. Wir haben das im Grunde genommen mal simuliert für ein Jahr, wo wir dann simuliert haben, naja, wo wären denn in etwa die Strompreise, wenn wir den iberischen Mechanismus nutzen? Und wo wären sie, wenn wir diesen iberischen Mechanismus nicht nutzen würden? Und da sehen wir zum einen, dass in etwa der durchschnittliche Preisunterschied, wenn wir jetzt von 52 Euro pro Megawattstunde Erdgas ausgehen, an der Strompreisbörse würde das bedeuten, wenn wir den Mechanismus einsetzen, versus wir setzen den Mechanismus nicht ein, dass wir dort pro Megawattstunde Strom 17 Euro sparen würden. Wenn wir das jetzt mal aufs Jahr hochrechnen würden, also sagen wir mal grob gesagt, nehmen wir mal an, der Iran-Krieg hält jetzt an und jetzt gehen wir quasi ins Jahr 2027 und dann kommen wir auf eine Ersparnis durch den iberischen Mechanismus von in etwa 8,5 Milliarden Euro. Jetzt müssen wir noch fairerweise die Umlage gegenrechnen, die ich erst gesagt hatte, sodass wir quasi die Gaswerksbetreiber entschädigen für den Verlust, den sie hätten, weil sie Gas günstiger verstromen müssen, als wenn sie es den Gas im Gegensatz zu dem Gaspreis, den sie im Grunde genommen haben, weil sie das Gas einkaufen. Also diese Umlage würden dann 1,2 Milliarden kosten. Das heißt, netto ziehen wir von diesen 8,5 Milliarden Ersparnis am Strommarkt die 1,2 Milliarden Umlage ab. Dann kommen wir in etwa auf 7,3 Milliarden Ersparnis für die Verbraucherinnen und Verbraucher am Strommarkt. Und das ist unseres Erachtens ist das schon ein enormer Vorteil, den wir hätten im Vergleich zu, wir greifen nicht ein.
Und die andere Seite, Risiken?
Meines Erachtens gibt es zwei Risiken. Die eine, die betont wird, ist ein höherer Gasverbrauch und das zweite ist ein Import von umliegenden Ländern. Gehen wir mal erstmal auf den Gasverbrauch ein. Es wird dem iberischen Mechanismus häufig eingelastet, dass er den Gasverbrauch in Spanien 2022 und 2023, also als die Energiepreiskrise war und der Mechanismus griff, dass er den Gasverbrauch hochgetrieben hat. Das ist meines Erachtens ist das eher fraglich. Zum einen müssen wir beachten, Spanien hat mehr Gas verstromt als zum Beispiel 2021. Also wenn wir 2022 betrachten, hat Spanien wohl in etwa 17 Terawattstunden mehr Gasverstromung gehabt als im Jahr 2021. Dort muss man allerdings dazu sagen, dass in etwa 60% dieser zusätzlichen Gasverstromung gegenüber dem Vorjahr, die rührte ehrlicherweise zu einer Zeit her, als dieser Mechanismus überhaupt gar nicht gegriffen hat. Also dieser iberische Mechanismus, der wurde in der zweiten Jahreshälfte eingeführt, 2022. Und in der ersten Jahreshälfte hatten wir schon einen deutlichen Mehrverbrauch an Gas zur Verstromung, als es im Vorjahr bzw. im Vorjahreshalbjahr der Fall war. Das Zweite, was wir noch beachten müssen, ist, wir hatten in Spanien damals eine Dürreperiode wegen einfach einer ziemlich heißen Wetterlage. Das hatte wiederum zur Folge, dass weniger Wasserkraft eingesetzt werden konnte. So, und jetzt müssen wir natürlich in Spanien und in allen anderen Ländern müssen wir natürlich auch die Stromproduktion stabil halten. Was passiert? Wir setzen Erdgaskraftwerke ein oder Spanien hat damals Erdgaskraftwerke eingesetzt. Das heißt, der iberische Mechanismus war nicht unbedingt zu 100% daran schuld, dass der Erdgasverstromung angestiegen ist, sondern es waren einfach unter anderem die Umweltbedingungen, die dafür gesorgt haben, dass Erdgas genutzt werden musste, weil Wasserkraft einfach zum Beispiel nicht zur Verfügung stand. Ein zweites Risiko, wenn ich das noch kurz erläutern darf, das wäre, wenn ein Land das quasi alleine durchführen würde, diesen iberischen Mechanismus. Also wir führen das jetzt quasi nur in Deutschland oder damals nur in Spanien und in Portugal ein. Dann gäbe es einen Anreiz für die umliegenden Länder, Strom aus diesem Land zu importieren, weil im Grunde genommen in dem einen Land sinken die Preise. Bei uns ist es teuer, deswegen würden wir zum Beispiel mehr Strom aus dem günstigen Land importieren. Gibt es zwei Sachen zu beachten. Damals war das der Fall mit Frankreich, das sehr viel Strom aus Spanien importiert hat. Da muss man allerdings zum einen dazu sagen, Frankreich konnte damals nicht auf die günstigen Atomkraftwerke zugreifen, sodass es im Grunde genommen angewiesen war auf Stromimporte aus dem Ausland und deswegen vermehrt aus Spanien importiert hat. Da ist die Situation heute deutlich günstiger, weil wir nicht so eine Notlage haben in Frankreich, also einer der größten Länder in Europa und damit auch größter Stromverbraucher. Das heißt quasi, diese Situation ist günstiger heute, als es damals 2022 der Fall war. Zum Zweiten muss man dazu sagen, wir hatten vorgeschlagen, diesen bärischen Mechanismus nicht bloß in einem Land durchzuführen, sondern eher auf europäische Ebene auszudehnen, sodass quasi dieser Anreiz, aus dem günstigen Land zu importieren, reduziert wird. Also dass quasi alle auf den gleichen Mechanismus zurückgreifen können. Das wäre im Übrigen auch EU-konform. Die EU-Kommissarin, ich glaube, das war Teresa Ribera, die diese Möglichkeit eröffnet hat, die Strompreise zu reduzieren, indem man die fossilen Erdgaspreise im Grunde genommen reduziert. Diese EU-Kommission erlaubt im Grunde genommen unserer Ansicht, den iberischen Mechanismus auch auf nationaler und europäischer Ebene einzuführen.
Also von der EU-Seite gäbe es da keine großen Probleme. Also ich meine, es gibt ja immer Diskussionsbedarf, aber man kann zumindest vermuten, dass es halbwegs durchgeht.
Unserer Ansicht nach wäre dieser iberische Mechanismus, also ich hatte es ehrlicherweise auch so gelesen, dass explizit der iberische Mechanismus auch eingeführt werden darf, weil im Grunde genommen, es ist jetzt auch ein bisschen die EU-Kommissarin, die das im Grunde genommen ermöglicht hat, das war 2022 und 2023 war das die zuständige Ministerin in Spanien, die im Grunde genommen den iberischen Mechanismus damals in Spanien eingeführt hat. Also von daher sehe ich zumindest gewisse Parallelen und ich glaube nicht, dass es von EU-Ebene Probleme gäbe, den iberischen Mechanismus einzuführen, weil er im Grunde genommen, so wie wir ihn vorgeschlagen haben, zu keinen Verzerrungen führen würde, was beispielsweise die Kraftwerksreihenfolge anbetrifft und dass er auch nicht zu Verzerrungen führen würde oder zu Blockaden zwischen Ländern führen würde, was den Stromfluss anbetrifft.
Wenn wir jetzt über Strompreise reden, reden wir ja auch immer über die Frage, wie transformieren wir unsere Industrie weg von den fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren Energien, sei es nun Wasserstoff, Wind oder Sonne. Kann das iberische Modell da irgendwie beihelfen?
Eigentlich sehen, dass diese Umstellung auf erneuerbare Energien zu wesentlich größeren Preisschwankungen am Markt führt. Und Strom wird zwar günstiger in Phasen, wo viel erneuerbare Energie da ist, aber die Zeiten, wo die nicht da sind, muss mit Gas dann Strom erzeugt werden. Und da ist es eben auch wichtig, dass man einen Mechanismus hinkriegt, dass dieser Preis dann nicht durch die Decke geht und dann nicht so wahnsinnig hoch ist, um eben diese Schwankungsbreite rauszunehmen. Und vor allem ist auch wichtig, dass die Industrie eine Planbarkeit hat, also dass die weiß, dass auch in Zukunft Strom nicht unendlich teuer wird und vielleicht auch nicht so teuer, wie das 2022, 2023 bei der Ukraine-Invasion passiert ist. Und da ist aus unserer Sicht schon das iberische Modell wieder eine Möglichkeit, da reinzugehen und eben zu gucken, dass man diesen Grenzstrom, also der teure Strom, der in bestimmten Situationen eben produziert werden muss, der dann auch die letzte Kilowattstunde ist, die produziert wird und der dann den Preis für alles andere hochzieht, dass man den irgendwie ein Stück günstiger macht, um diese Preisschwankungen aufzuhalten, aber dann insgesamt auch das Preisniveau im Durchschnitt für den Strom zu senken.
Wir haben ja im Grunde genommen die Situation, dass wir die Stromproduktion im Grunde genommen auch dekarbonisieren müssen. Das heißt quasi, sukzessive muss im Grunde genommen Erdgas aus dem Strommarkt rausgedrängt werden und Wasserstoff, grüner Wasserstoff für die Verstromung eingesetzt werden. Das Problem ist, dass Wasserstoff, wenn er dann eingesetzt wird, reden wir eher über die 2030er Jahre, der kann dann, weil er sehr, sehr teuer ist am Anfang, kann der enorm die Strompreise nach oben treiben. Das heißt quasi diese Schwankungen, die Sebastian gerade angesprochen hat, die werden wahrscheinlich nochmal ins Extrem getrieben werden, wenn wir grünen Wasserstoff verstromen. Das bedeutet wiederum Übergewinne für Kraftwerksbetreiber, die nicht solche hohen Kosten haben, also Braunkohle oder andere, oder Abfallverstromung. Das heißt quasi, wenn wir dort den iberischen Mechanismus einführen, den Wasserstoffpreis deckeln, können wir auch dann diese extremen Ausschläge, die am Strommarkt passieren würden durch den Einsatz von Wasserstoff, diese extremen Ausschläge könnten wir dadurch reduzieren. Und dadurch können wir dann auch im Grunde genommen den Strompreis stabilisieren. Wenn ich noch einen zweiten Punkt hinzufügen darf, meines Erachtens ist der iberische Mechanismus für die Transformation auch in der kurzen Frist sinnvoll, und zwar aus folgendem Punkt. Die Industrie, aber auch private Haushalte und kleine mittelständige Unternehmen, die müssen elektrifizieren. Für die Industrie bedeutet das, dort, wo sie jetzt Erdgas einsetzt, um zum Beispiel Hitze zu erzeugen oder um Kälte zu erzeugen, das muss von Erdgas umgestellt werden auf Strom. Wenn aber der Strompreis enorm Schwankungen unterliegt und im Grunde genommen eine Unsicherheit besteht, wo der Strompreis sich in den nächsten Tagen oder in den nächsten Jahren befindet, dann ist das für die Unternehmen abschreckend. Das hatten wir im Übrigen auch 2022 und 2023 gesehen, dass als der Strompreis stark angestiegen ist, die Stromnutzung für die Unternehmen auch von den Unternehmen auch reduziert wurde, weil das Produktionsniveau auch reduziert wurde. Das heißt im Grunde genommen, für die Elektrifizierung ist es auch kurzfristig sinnvoll, dass wir durch den iberischen Mechanismus, beispielsweise wenn wir wieder Energiepreiskrisen sehen, mit dem iberischen Mechanismus eingreifen und dieses Durchschlagen von den Erdgaspreisen auf den Strommarkt, dass wir das im Grunde genommen durch den iberischen Mechanismus verhindern, damit eine stabile Situation für die Elektrifizierung und damit für die Dekarbonisierung der Industrie, aber auch von privaten Verbrauchern legen.
Also insgesamt klingt das jetzt für mich nach dem, was ich gehört habe, ja durchaus nach einem sinnvollen Ansatz, hier voranzuschreiten und vielleicht nur so einen Themenbereich aufzuräumen, wo es etwas Problemlagen gibt in Krisenzeiten.
Ja, das sehe ich auch ganz genauso. Und ich glaube, man muss hier am Strommarkt durchaus auch pragmatisch mit neuen kreativen Ideen rangehen. Und man darf auch keine zu große Angst vor Interventionen haben, weil man irgendwie glaubt, dass das dem schönen reinen Markt widerläuft oder eben in das Denkmuster der sozialen Marktwirtschaft, wenn man sich das so vorstellt, passt, sondern es geht wirklich darum, dass wir eine gute Lösung finden, wo ausreichend Energie zu einem vernünftigen Preis bereitgestellt wird und Rahmenbedingungen für Transformation und auch Industrie in Europa und Deutschland gesetzt werden. Und da wäre das jetzt wirklich gut, in diese Richtung weiterzudenken. Selbst dann, wenn im Iran der Waffenstillstand jetzt hält und das Problem jetzt vorübergehend erstmal weggeht, denn Energiepreisschocks werden wahrscheinlich bleiben, werden die wieder sehen in den nächsten Jahren. Und da sollte man einfach vorbereitet sein.
Ja, Transformationszeiten bedeuten eigentlich immer Energiepreisschocks, ne?
Ja.
Dann sind wir am Ende der Folge. Vielen Dank für das Gespräch, Tom Bauermann und Sebastian Dolin.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, dann sendet sie uns per E-Mail systemrelevant@böckler.de, also Hinweise, Korrekturen, Unmut und Anregungen dorthin. In den Shownotes findet ihr die Liste der sozialen Netzwerke sowie unsere weiteren Podcasts. Derer haben wir 2 und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert und somit keine Folge verpasst. Vielen Dank fürs Hören, euch eine schöne Zeit und bis nächste Woche.
Das war systemrelevant. Fakten für eine demokratische und nachhaltige Wirtschaft.